Es ist Donnerstagabend, ein 102,3 mega herzliches Willkommen bei der Schwulenwelle auf Radio Dreieckland. Es ist Gaywatch-Zeit, der Sommer neigt sich dem Ende zu, die Abende werden länger. Die perfekte Zeit für einen Filmabend im Heimkino.
Und wir liefern euch den Stoff dazu. Wir, das sind der Alex,
der Dieter
und der Hartmut. Dazu gibt es noch die Nachrichten aus der Schwulenwelt und die Veranstaltungshinweise. Doch zuallererst etwas Filmmusik und ein paar Hinweise.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028. Oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort Schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwulewelle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
Da spült sie an den Strand die schwule Welle bei Gaywatch. Nicht etwa bei Baywatch. Wer das Liedchen vielleicht als Baywatch-Melodie erkannt hat, lag nicht so falsch. Wir haben uns jetzt dessen einfach bedient für die heutige Gaywatch-Sendung. Und da sind wir auch schon beim ersten Film für heute Abend, der da heißt I Want to Get Married. Ich möchte gerne geheiratet werden oder heiraten. Paul Rohl ist ein netter Kerl, aber extrem schüchtern. Trotzdem hat er eine große schwul-lesbische Freundeskreisgemeinschaft. Der Film spielt 2008 in Kalifornien, als da gerade für kurze Zeit die Homo-Ehe legal war. Dann gab es aber eine Volksabstimmung dagegen. In diesem Zeitfenster verfolgen wir neben Paul auch noch weitere seiner Freunde und Bekannten und seine Eltern und eine mysteriöse Sängerin Miss Piggy Bee. Paul ist der Hochzeitsplaner für seine lesbischen Freundinnen und fasst daraufhin den Entschluss, schnellstmöglichst selbst heiraten zu wollen, eben bevor das Ganze wieder illegal werden könnte, falls die Volksabstimmung eben nicht in seinem Sinne ausginge. Klar, natürlich ist Paul schwul, denn sonst macht ja die Eile keinen Sinn. So einfach findet sich jedoch kein Heiratsmaterial, oder? Ja, aber Paul hat da schon jemanden im Auge, einen Schnuckel namens Jim. So souverän Paul in seiner Firma, das ist so eine Werbeagentur, agiert, so unbeholfen ist er in Liebesdingen. Und es dauert dann auch ein paar zufällige Treffen lang, bis Jim und Paul einander etwas mehr zugetan sind und ja, man kann sogar sagen, die Funken sprühen. Inzwischen fährt sich seine verballerte Mutter auf dem Weg zu ihm in der kalifornischen Wüste, lernt eine mysteriöse Dame kennen und sein Vater wird auf der Suche nach seiner Frau ausgeraubt und irrt eben auch durch diese Wüste. Naja, also es gibt auch so ein bisschen Rahmenhandlung offensichtlich. Pauls Firma hat einen großen Kunden an Land gezogen. The Family heißt das und das ist ein christlich-konservativer Verein, der eine bundesstaatsweite Werbekampagne starten will. Und da hängt also im Prinzip die Existenz der ganzen Firma dran. Als die Chefin von The Family Paul beauftragt, kurzfristig eine Kampagne gegen die Homo-Ehe zu lancieren, zieht er die Notbremse und dadurch kommt dann so einiges ins Wanken. Noch weitere Handlungsstränge führen langsam zusammen zum großen Showdown. I Want to Get Married hat eine ganz gehörige Portion Trash zu bieten, ist aber nicht zu billig gemacht. Die Charaktere sind recht eindimensional, aber es gibt reichlich davon. Auch wenn manche Szene ziemlich unlogisch und wenig glaubwürdig rüberkommt, so hat der Film doch auch seine großartigen Momente. Bei Matthew Montgomerys, also Paul, verkorkstem Speed-Dating zum Beispiel, bei seinem feucht-fröhlichen One-Night-Stand und allgemein, wenn Paul seine Verklemmtheit so niedlich auf den Bildschirm bringt. 108 Minuten als englische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. I Want to Get Married.
Hallo, wir sind Simon,
Johannes und Matthias und ihr hört gerade die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
Der nächste Film heißt Pihala und da dieser Titel etwas schwierig ist zu verstehen, das ist nämlich Finnisch, heißt er weiter im Untertitel auch Auf zu neuen Ufern. Pihala, habe ich nachgeschlagen, heißt auf dem Hof. mehr würde ich sagen, ist eigentlich auf dem Hof gut, würde ich eher heute sagen, weil ich den Film gesehen habe und es eigentlich kein Hof war. Nun ja, das Film ist ein Spielfilmdebüt von Nils-Erik Ekblom, der auch das Drehbuch geschrieben hat und auch in einer kleinen Nebenrolle als Barkeeper auftaucht. Es geht um den 17-jährigen Miku, der hat einen älteren Bruder und mit dem zusammen macht er eine wilde Party bei sich daheim, weil die Eltern sind gerade nicht daheim. Auf der Party hat er auch erste Erfahrungen mit einer Frau, die nicht ganz so dolle sind. Und die ganze Truppe verwüstet auch der Gestalt die Wohnung, dass die Eltern, als sie zurückkommen, so entsetzt sind, dass sie als Strafe ihm einen Urlaub angedeihen lassen. Allerdings nicht irgendwie einen tollen, wunderbaren Urlaub, sondern einen, den sich Miku nicht gewünscht hat, nämlich einen Sommer in einem abgeschiedenen Ferienhaus zusammen mit seinen Eltern. Dort droht ewige Langeweile für den 17-Jährigen. Zum Glück gibt es da einen Nachbarsjungen, einen smarten und selbstbewussten Jungen namens Elias. Die beiden freunden sich sehr bald an und sie hängen in Kneipen herum, trinken überteuertes Bier, was sie eigentlich gar nicht trinken dürften. Und sie haben eine gute Zeit. Und Elias lockt dann Miku schließlich aus der sexuellen Reserve. Er küsst ihn recht überraschend. Und danach beginnt ein toller Sommer zunächst mal. Tolle Landschaften, sonniges Finnland und ein Partner. Die beiden treffen sich sehr oft. Es ist ein richtiges Sommermärchen. Das Ganze wird trotzdem etwas schwierig. Es geht ja auch noch um ein Coming-out, das abgehalten werden muss. Denn die Eltern wissen natürlich nichts davon, dass ihr Sohn Miku schwul ist. Und die Eltern haben auch ein eigenes Problem. Das möchte ich nicht verraten, aber es wird gegen Ende des Films sehr, sehr wichtig werden. Die Hauptrollen spielen zwei finnische Shootingstars, Miko Kaupila und Valterin Lettinen. Ja, sehr ungleich. Der eine eher ein bisschen wild, der andere etwas schüchtern. Aber sie sind durchaus ein sehr süßes Liebespaar. Der Film ist, wie soll man ihn bezeichnen, ein Coming-of-Age-Film. Es ist eine Familiendramödie, also sowohl Komödie als auch Drama, es ist eine Romanze. Es gibt sehr viel Humor und sehr viele Running Gags, die den Film eigentlich durchziehen. Zum Beispiel der Vater von Miku, der immer wieder mitten im Gespräch einschläft. Aber auch das ist eben nachher eine wichtige Geschichte für den Schlussgag des Films. Ja, der Film an sich hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er ist durchaus etwas ruhig, aber lässt den Sommer noch mal ein bisschen aufgedeihen im Fernsehen oder im Kino oder wo auch immer man ihn sieht. Lohnt sich auf jeden Fall. Ein sehr schöner Film mit zwei sehr, sehr gut aussehenden und überzeugenden Hauptdarstellern und ich kann ihn nur weiterempfehlen. Pilala, auf zu neuen Ufern aus Finnland.
Grüß euch, ich bin der Händel Klaus, Drehbuchautor und Regisseur des Films Kater und ihr hört die Schwule Welle bei Radio Dreieckland.
Ja, als nächstes stellen wir euch Hollywood Shitam vor, ein Film von 2009. Schon ein bisschen älter, aber nach wie vor sehenswert. Jeromes Leben ist zurzeit von Tristesse geprägt. Das liegt in erster Linie daran, dass er den Anblick seines frisch verliebten Ex-Freundes ertragen muss, den er noch immer liebt. Und das wintergraue Paris ist der Stimmung auch nicht zuträglich. Animiert durch ein Werbeplakat für Kalifornien in einem Reisebüro, beschließt er, der grauen Vorweihnachtszeit zu entfliehen und fliegt nach Los Angeles. Innerhalb kürzester Zeit lernt er dort einen bunten Haufen an Lebenskünstlern kennen, die den naiv-romantischen Franzosen mit dem sexy Akzent schnell in ihr Herz schließen. Sei es der immer bekiffte Drogendealer Ross, der trotzdem seine romantische Seite zeigen kann, die bezaubernde Prostituierte Kalisha, die mehr zu bieten hat, wie manchem Mann lieb sein könnte, oder Norma, die leicht abgehalfterte Drag Queen, die bei aller Sprödigkeit das Herz am richtigen Fleck hat und ihn bei sich aufnimmt. Getragen von diesem skurrilen Umfeld stolpert Jerome voller Naivität innerhalb kürzester Zeit durch einige tragisch-komische Erlebnisse. Dies gipfelt in dem Entschluss, in Hollywood Schauspieler zu werden. Das in einer Stadt, in der es von Schauspielern nur so wimmelt. Erschwerend kommt dazu, dass er komplett talentfrei ist. Was ihn nicht davon abhält, sich völlig unerfahren durch Castings zu quälen, peinliche Situationen inklusive. Doch dieses neue turbulente Leben in L.A. kann ihn nicht darüber hinwegtäuschen, dass er immer noch in seinen Ex-Freund in Paris verliebt ist. So wird bald klar, dass der Aufenthalt in Hollywood nicht von Dauer sein wird. Der Film hat für mich keine Handlung im klassischen Sinn, sondern ist eher ein Roadmovie ohne Auto. Jerome stolpert auf seiner Reise von einem mal skurril, mal tragisch-komisch, mal romantisch, mal Erlebnis zum nächsten. Wer selbst schon mal als Besucher in den USA war, erkennt so manche Szene wieder, wie zum Beispiel der tödliche Blick des Barkeepers, weil Jerome zu wenig Trinkgeld gibt. Der Film hat auch einige Nackt- und Sexszenen. Man hat aber nicht das Gefühl, dass sie jetzt ihrer selbst willen eingebaut wurden, sondern mit Bedacht eingesetzt werden und dramaturgisch durchaus Sinn ergeben. Deshalb vielleicht auch die Altersfreigabe bereits ab 12 Jahren, eben trotz der expliziten Darstellung. Interessant ist auch die optische Umsetzung. Alle Szenen, die in Paris spielen, sind in Schwarz-Weiß gehalten, wohl als Ausdruck der Tristesse in Jeromes Leben. Kaum in Los Angeles angekommen, wird alles bunt. Hollywood Shatam ist auf DVD in der Originalversion mit deutschen Untertiteln bei Profan Media erschienen. Originalversion heißt in diesem Fall, der Film ist weitgehend auf Englisch. Die Szenen in Paris sind jedoch auf Französisch. Erstaunlicherweise habe ich mit meinen sehr eingerosteten Französischkenntnissen trotzdem alles ganz gut verstanden. Der 94-minütige Film, der als Tragikomödie vermarktet wird, ist kein Schenkelklopfer. Wer sich aber bei einem gemütlichen DVD-Abend auf einem Fluss von romantisch, tragisch, naiven, nachdenklichem, liebenswertem Humor treiben lassen will, ist mit Hollywood Shatam bestens bedient.
Hallo, ich bin Christian David Giebert, Schauspieler. Die meisten kennen mich von Anna und die Liebe und jetzt gerade mit Sorry Guys auf der Berlinale gewesen. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland mit Y, weil das besonders schick ist.
Hallo, ich bin der Kai Noll und ich spiele den Rufe Stumbe unter uns. Und ihr hört die schwule Welle im Radio Dreieckland. Hört zu!
Habt ihr gehört? Schön zuhören. Jetzt geht's um den nächsten Film, der da heißt Mr. Gay Syria. Das ist ein Dokumentarfilm der türkischen Regisseurin Ayşe Toprak. Heute ist zwar der Bundesstart in den deutschen Kinos, aber der Film lief bereits genau vor 4 Monaten in Freiburg auf der schwulen Filmwoche. Und dort bekam er eine beachtlich gute Benotung von 1,59. Nach Schulnoten, nach den klassischen. Worum geht's? Es geht um eine Misswahl.
Misswahl?
Eine Mister-Wahl, Entschuldigung. Das klingt jetzt seltsam, ist aber so. Der schwule Mr. World wurde 2016 auf Malta gewählt. Und zwar aus den Abgesandten aus 23 Ländern, die eben ihren Mr. Gay XY-Land nach Malta entsandt hatten. Im Vorfeld dieser Wahl kam Mahmoud Hasinu auf die Idee, dass auch sein Heimatland Syrien als 24. Land teilnehmen sollte. Hasinu lebt natürlich nicht mehr in Syrien, sondern ist schon vor vielen Jahren nach Deutschland geflüchtet und betreut jetzt in Berlin arabisch sprechende Flüchtlinge. Dennoch ist er mit seinem Heimatland immer noch sehr verbunden und organisierte den syrischen Vorentscheid im Exil in der Türkei. Denn in Syrien war das 2016 ja nur schlecht möglich. In der Diaspora in Istanbul fanden sich dann auch tatsächlich einige Teilnehmer für den im kleinen Kreis ausgetragenen Wettbewerb. Unter anderem auch der spätere Sieger Hussein. So, also um das dreht es sich jetzt in der Doku Mr. Gay Syria. Interessant sind hierbei die erstaunlich authentisch wirkenden Mitschnitte, was ich würde ich jetzt vom Radio sagen, Mitschnitte. Ich weiß, wie heißt das jetzt beim Film? Footage oder so? Naja. Also die Filmschnipsel, in denen die Protagonisten heimlich beobachtet zu werden scheinen, weil sie sich eben so verhalten, als ob es keine Kamera gäbe. Hier offenbaren sich die Gedanken, Sehnsüchte und Wünsche der Hauptpersonen des Films. Nehmen wir jetzt mal eine Figur heraus, den späteren Sieger der Mr. Gay Syria-Wahl, Hussein. Er arbeitet 6 Tage die Woche in einem Friseurladen in Istanbul, kommt da recht feminin rüber und hat schwule Freunde. Am 7. Tag jedoch fährt er aufs Land und besucht dort seine Frau und seine Tochter. Ja, richtig gehört, denn Hussein ist verheiratet und hat sich fortgepflanzt. Ja, wie es sich eben für einen braven Sohn und gläubigen Muslim gehört. Aber dennoch spürt und weiß er ja, dass er dieses Idealbild mitnichten wirklich ist. Vielleicht deswegen der Ausbruch aus der Tradition und die Bewerbung als Mr. Gay Syria? Ich weiß es nicht. Ein öffentliches Auftreten als Schwuler kann sogar in der Türkei lebensgefährlich sein, in Syrien sowieso. Aber Hussein nimmt die Gefahr in Kauf. Ich will jetzt nicht spoilern und zu viel verraten. Wer die Gelegenheit hat, sollte sich die Doku im Kino ansehen, wenn er sich für arabische Kultur und Homosexualität interessiert. In Freiburg läuft der Film derzeit leider nicht. Mr. G. Serious, 87 Minuten mit deutschen Untertiteln. Das für diese Sendung ursprünglich geplante Interview mit einem der Protagonisten des Films musste leider aus terminlichen Gründen entfallen. Hartmut, du alter Filmwochenhase, hast du Mr. G. Serious gesehen?
Ja, ich habe ihn gesehen.
Und, kannst du dich noch erinnern?
Ja, ich kann mich
noch. Ist ja schon 4 Monate her und in unserem Alter ist das ja eine kleine Ewigkeit.
Ja, man sieht auch so viele Filme in der Filmwoche, dann so 22 Filme und dann weiß man gar nicht mehr, was in welchem Film vorkommt. Aber der Film kam ganz gut an, lag aber auch ein bisschen mit daran. Also das war schon harter Tobak ein bisschen so von dem Film her selber. Aber wir hatten dahin nachher noch einen Experten oder beziehungsweise jemand, der dazu was sagen konnte. Und das hat natürlich sehr geholfen hinterher. Und ich glaube, deswegen hat der Film auch die gute Notung gehabt, weil man einfach hinterher noch sehr viel Einblick bekam über die ganze Problematik und warum
der so handelt. Dahinter
genau,
steckt.
Ja, genau.
Harter Tobak von Aishe Toprak. Damit schließen wir diesen Bereich.
Hi guys, we are Dion and Rory from Out of the Blue, Oxford's all-male a cappella group. And you're listening to Schule Welle on Radio Dreieckland.
Can't Stop the Feeling in der groovy A-Cappella-Version von Out of the Blue Oxfords, rein männliche A-Cappella-Gruppe. Hatten wir auch schon in der Sendung. Und jetzt ist das 2018er Album erschienen, in Deutschland leider nur als Stream erhältlich, aber lohnt sich.
Kommen wir zum nächsten Film. Marvin heißt der Film, oder auch französisch Marvin ou la belle éducation, aus dem Jahre 2017, der immerhin in Venedig den Queer Lion gewann, ein Preis, der von queeren Filmmachern und Kritikern vergeben wird. Er erzählt die zärtliche, wie auch erschütternd brutale Coming-out-Geschichte eines Jungen namens Marvin. Überraschenderweise, Titel des Films ist ja auch so, das Ganze wird allerdings nicht linear erzählt. Mehrere Schauspieler spielen deswegen auch den Jungen. Es gibt einen, die Rolle des Schülers, als er also noch jung war, als 12-Jähriger, und später den etwas älteren Marvin. Ja, Marvin wird an der Schule von älteren Mitschülern gemobbt. Er wird als Schwuler beschimpft, oft brutal angegriffen. Ja, hat ein schweres Leben an der Schule. Er stammt aus dem Arbeitermilieu in der französischen Provinz in den Vogesen. Der Vater ist da auch keine große Hilfe. Er kann mit Schwarzen, Marokkanern und Homos nicht anfangen. Auf die Frage, was schwul denn bedeutet, sagt er: Du weißt es, es ist etwas Abnormales, eine Art Geisteskrankheit. Häufig genug sieht man den Vater immer wieder gut essend und mit Alkohol versehen. Es gibt einen rauen Ton und Marvin wird natürlich alles andere als umsorgt. Und der Junge denkt auch, dass er gar nicht schwul sein könne, denn er ist ja auch nicht verrückt, wie der Vater es ja gesagt hat. Und immerhin hängt das Gebiet wird immer, sein Leben in der Provinz wird immer schlimmer, an der Schule, wie auch in dem Umfeld der Eltern. An der Bushaltestelle hängt zum Beispiel ein Schild: Tod der Schwulen. Er lebt einen richtigen rechtsextremen Milieu. Aber das Ganze ändert sich, als er mit dem Theater, mit der Welt des Kunsts, mit der Kunst in Berührung kommt, denn die spendet ihm Trost. Das Ganze gelingt aufgrund der Schulrektorin, die ihn da ein bisschen unterstützt. Er findet sich in der Kunst, im Theater selbst, geht später auf ein Internat und als junger Schauspieler ist er schließlich in Paris, geht auf die Schauspielschule. Dort lernt er den schwulen Lehrer Abel kennen, und der ein ähnliches Schicksal wie Marvin eins hatte. Dieser ermutigt Marvin, seine Lebensgeschichte zu verarbeiten und einfach auf die Bühne zu bringen. Und das ist einer der Clues des Films. Eine wichtige Rolle spielt nämlich dabei Isabelle Huppert, die nicht etwa jemanden spielt, sondern sie spielt einfach schlicht und einfach sich selbst, und zwar mit sehr viel Selbstironie. Und ja, sie nimmt sich auch Marvin an und zusammen entsteht ein Theaterstück, in der Isabelle Huppert die Mutter spielt. Und das Stück ist mehr oder weniger die Selbstbefreiung von Marvin und auch ein Höhepunkt des Films. Die Theateraufführung wird auch in großen Teilen dann in dem Film eingebaut. Ja, Regie führte Anne Fontaine, die übrigens sehr bekannt eigentlich ist. Sie hat sehr viele Verfilmungen mittlerweile hinter sich. Zärtliche Cousine ist zu nennen, Coco Chanel oder Tage am Strand oder auch Nathalie mit Gérard Depardieu oder Fanny Ardant. Die Hauptrolle spielt ein junger Mann namens Finnegan Oldfield, 27 Jahre alt, ein französisch-englischer Schauspieler, und der den älteren Marvin spielt. Der Film basiert auf einem Roman von dem französischen Autoren Edouard Louis. Er ist ein sehr erfolgreicher Jungstar, ist, glaube ich, auch recht jung, 27 Jahre oder sehr jung auf jeden Fall, 3-4 Bestseller mittlerweile schon hinter sich, unter anderem den Roman Das Ende von Eddie. In Deutschland auch sehr viel gelesen, auch ein Kultbuch. Und auf dem basiert wiederum auch der Film Marvin. Allerdings nicht allzu sehr. Es gab dann während Dreharbeiten auch Differenzen, vielleicht nicht, aber zumindest hat der Autor darum gebeten, dass der Film einen anderen Namen bekommt, da er in eine andere Richtung geht. Im Abspann allerdings wird das Buch doch durchaus genannt. Aber der Film an sich ist ein sehr schöner Film, ein sehr ruhiger Film, bisschen auch typisch französisch in meinen Augen. Eine sehr schöne Geschichte, sehr überzeugend gespielt, toll natürlich Isabelle Huppert auch in der Rolle als sie selbst und ja mit einem sehr überzeugenden Hauptdarsteller, genau genommen ja zwei, es gibt einen jungen und einen älteren Marvin.
Hallo, ich bin Timmy Ehegötz, der Regisseur des Films Modern Friendship und ihr hört die schwule Welle aus Freiburg.
So ist es, Timmy. Und heute sind wir hier mit diversen Filmtipps für euch, zum Beispiel Nobody's Watching. Das ist eine internationale Produktion, vornehmlich aus Argentinien und den USA und spielt auch in Buenos Aires und New York. Nico ist ein beliebter Soapstar aus Südamerika, hat dort hingeschmissen und ist nach New York gezogen. Hier möchte er seine Schauspielkarriere so richtig durchstarten. Das engagierte Projekt, in dem er einen Fußballtrainer für illegale Migrantenkinder spielen soll, fällt letztlich aber dann ins Wasser. Über Wasser hält sich Nico mit Kellnern und einem Babysitterjob. Er haust auf dem Sofa einer Freundin und beklaut regelmäßig einen Laden, der zwar Überwachungskameras hat, die aber niemand beobachtet. Das titelgebende Motiv »Niemand beobachtet oder beachtet dich« kommt mehrfach in dem Film vor. Da Nico ein ansehnliches Kerlchen ist, findet er in der schwulen Szene aber leicht Beachtung. Gefangen zwischen seiner Vergangenheit in Buenos Aires, wo sein Ex noch sehr scharf auf ihn ist, und der Gegenwart in New York, wo der nackte Existenzkampf seine Träume tötet, verliert Nico den Blick auf seine Zukunft. Nach mehreren harten Schicksalsschlägen kommt er wieder in die Spur und beginnt einen neuen Lebensabschnitt. Nobody's Watching lief erfolgreich auf diversen Filmfestivals, hat 102 Minuten Länge und kommt als Englisch-Spanisch-Originalfassung mit deutschen Untertiteln.
Hallo, wir sind Janice
und Martin
von der Schwulen Filmwoche Freiburg.
Und ihr hört die Schwule Welle bei Radio Dreieckland.
Ich bin Ernst Ostertag aus Zürich in der Schweiz. Und ich bin Rebi Rapp, auch aus Zürich in der Schweiz. Und wir geben ein Interview auf dem Schwulen Welle des Radios Dreieckland.
Das war der Evergreen. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Aus dem Kriminalfilm Stürme der Leidenschaft. Gesungen wurde der Titel von Anna Steen, die in dem Film aus dem Jahr 1931 die Russen Anna spielte. Da war der kleine Bub Röbi Rapp gerade mal ein Jahr alt. Ein Vierteljahrhundert später wird er dieses Lied selbst zum Besten geben. Bei einem seiner Auftritte in Zürich lernt er 1956 Ernst Ostertag kennen. Die beiden blieben bis zu Röbis Tod ein Paar. Röbi Rapp ist vorletzten Sonntag im Alter von 88 Jahren nach langer Krankheit verstorben. Röbi Rapp und Ernst Ostertag galten als das bekannteste Schwulenpaar der Schweiz. Sie waren 62 Jahre zusammen. Auch wenn das alleine schon sehr bemerkenswert ist, war es vor allem ihr Engagement für die Schwulenbewegung, das sie bekannt machte. Dieses Engagement begann sie in den 40er bzw. 50er Jahren in der Schweizer Schwulenorganisation Der Kreis, die die gleichnamige Zeitschrift herausbrachte, und behielten es bis ins hohe Alter bei. Röbi Rapp ist am 27. Mai 1930 geboren. Bereits im Alter von 8 Jahren stand er in Zürich auf der Theaterbühne. Mit 10 Jahren spielte er die Titelrolle in dem Schweizer Spielfilm Das Menschlein Matthias. Es sollte seine einzige Spielfilmrolle bleiben. Darauf angesprochen, meinte er später einmal, als Schauspieler hätte ich keine Karriere gemacht. Dazu war ich zu androgyn. Ich wäre aber sicher eine gute Schauspielerin gewesen. Ab 1949 war Röbi Rapp Mitglied der Theatergruppe des Kreises und trat auch als Sänger, Tänzer und Frauendarsteller bei den Festveranstaltungen des Kreises in Zürich auf. Auf einer dieser Veranstaltungen lernte er eben 1956 seinen zukünftigen Lebenspartner Ernst Ostertag kennen. Die Geschichte der Zeitschrift Der Kreis im Allgemeinen
Und das Leben von Röbi Rapp und Ernst Ostertag im Speziellen wurde zur Grundlage für den 2014 veröffentlichten Film Der Kreis. Im Zusammenhang mit diesem Film hatten wir damals mehrmals die Gelegenheit, die beiden am Telefon und auch persönlich kennenzulernen. Die dabei entstandenen Interviews findet ihr auf unserer Webseite www.schwulewelle.de zum Nachhören. Als kleinen Vorgeschmack hört ihr nun einen kurzen Interviewausschnitt, in dem sie uns das Rezept für ihre lange, glückliche Partnerschaft verraten.
Sicher ist der Grund, dass wir uns gegenseitig immer respektierten und so annahmen, wie wir sind. Ich hatte nicht den Wunsch oder auch den Drang, Ernst zu verändern, wie es mir vielleicht passen würde. Ich liebe ihn ja so, wie er ist. Und so soll er bleiben. Und vor allem waren wir in unserer Beziehung immer ehrlich.
Ja, und das andere ist, wir haben versucht, einander zu fördern. Nicht verändern, aber so zu fördern, dass die Anlagen, die im Partner sind, sich entwickeln können, so wie es der Partner möchte. Und hier immer wieder gegenseitig Hilfe zu leisten.
Ende 1967 wurde die Zeitschrift Der Kreis eingestellt. Röbi Rapp engagierte sich danach jedoch weiterhin zusammen mit seinem Partner für Schwulenorganisationen. So zum Beispiel bei der Schweizerischen Organisation der Homophilen, beim Pink Cross oder bei den homosexuellen Arbeitsgruppen Zürich. Ab 2000 trat Röbi Rapp auch wieder mit nostalgischen Kabarettprogrammen auf. Im Juli 2003 war es dann endlich soweit. Nach 47 Jahren konnte Röbi seinem Ernst nun auch ganz offiziell das Jawort geben. Sie waren damit das erste schwule Paar, das in Zürich eine eingetragene Partnerschaft einging. Mit Röbi Rapp hat die Schwulenbewegung in der Schweiz einen ganz besonderen Aktivisten und Menschen verloren. Auch wir von der Schwulenwelle trauern um Röbi, den wir zusammen mit seinem Lebenspartner Ernst als interessanten, engagierten und sympathischen Gesprächspartner kennengelernt haben. Und unsere Gedanken sind auch bei Ernst Ostertag, dem wir viel Kraft wünschen, um diese schwere Zeit zu bewältigen. In Erinnerung an Röbi Rapp hören wir nun ihn mit dem kabarettistischen Titel Seltsam.
Mario hier, Mario da, das war's für euch heute, liebe Leute. Die 218er September-Ausgabe von Gay Watch, dem schwulen Kino TV.
2018,
was habe ich gesagt?
218, habe ich verstanden.
2018.
Damals gab es noch kein Radio.
Man weiß zumindest nicht viel davon. Ja, also dem schwulen Kino DVD und TV-Magazin der Schwulenwelle. Wir bedanken euch bei euch fürs Einschalten, Zuhören und eifrigen Mitchatten.
Vor den Bildschirmen und Mikrofonen waren für euch heute der Dieter,
der Alex
und der Hartmut.
Wir freuen uns auch nächste Woche auf euch beim Game Music mit dem Mashup-Spezial. Lasst euch überraschen.
Und bis dahin
immer schön schwul bleiben.
Tschüss.